Das Zimmer, in das sie sich geflüchtet hatte, war nur von einer einzigen, auf dem Tisch stehenden Kerze erhellt. Auf ein großes Kanapee hingesunken, das Kleid verrutscht, hielt Marguerite eine Hand auf ihr Herz gepresst, die andere lag neben ihr. Auf dem Tisch stand auch eine silberne Waschschüssel, halb voll mit Wasser, das von Blutfäden durchzogen war. Marguerite, sehr blass, mit leicht geöffnetem Mund, versuchte wieder zu Atem zu kommen. Bisweilen hob ein langer Seufzer ihre Brust, der sie ein wenig zu erleichtern und ihr für ein paar Sekunden ein Wohlgefühl zu verschaffen schien. Ich trat näher, ohne dass sie sich rührte. Ich setzte mich und nahm ihre auf dem Polster ruhende Hand.
»Ach, Sie sind es«,
sagte sie mit einem Lächeln. Ich musste erschüttert aussehen, denn sie fügte hinzu:
»Sind Sie auch krank?«
»Nein, aber Sie. Leiden Sie noch sehr?«
»Nur ein wenig.«
Und sie wischte sich mit dem Taschentuch die Tränen ab, die ihr der Husten in die Augen getrieben hatte.
»Ich bin mittlerweile daran gewöhnt.«
»Sie bringen sich um, Madame«, sagte ich bewegt. »Ich wäre gern Ihr Freund, ein Verwandter, damit ich Sie daran hindern könnte, sich zugrunde zu richten.«
»Sie brauchen sich wirklich nicht zu beunruhigen«,
erwiderte sie mit einem bitteren Unterton.
»Sie sehen ja, die anderen kümmern sich auch nicht um mich. Sie wissen genau, dass man gegen dieses Leiden nichts tun kann.«
Darauf erhob sie sich, nahm die Kerze, stellte sie auf den Kamin und betrachtete sich im Spiegel.
»Wie blass ich bin«,
rief sie aus, während sie ihr Kleid ordnete und mit den Fingern ihr Haar glattstrich.
»Ach was, kehren wir an den Tisch zurück. Kommen Sie mit?«
Doch ich rührte mich nicht und blieb sitzen. Sie merkte, wie sehr mich diese Szene mitgenommen hatte, denn sie wandte sich mir wieder zu und reichte mir die Hand.
»Na, kommen Sie!«
Ich ergriff ihre Hand und führte sie an meine Lippen, wobei ich sie unversehens mit zwei lange zurückgehaltenen Tränen benetzte.
»Was sind Sie doch für ein Kind«,
sagte sie und setzte sich wieder zu mir.
»Sie weinen ja. Was haben Sie nur?«
»Ich muss Ihnen recht einfältig vorkommen. Aber was ich gerade sehen musste, hat mir furchtbar wehgetan.«
»Sie sind so gut. Aber was soll ich machen? Ich kann nicht schlafen. Ich brauche doch ein wenig Zerstreuung. Außerdem, eine wie mich, mehr oder weniger. Was bedeutet das schon? Die Ärzte sagen mir, das Blut, das ich spucke, kommt aus den Bronchien. Ich gebe vor, Ihnen zu glauben. Mehr kann ich nicht für Sie tun.«
»Hören Sie, Marguerite«, brach es nun aus mir heraus, ohne dass ich es unterdrücken konnte. »Ich weiß nicht, welchen Einfluss Sie auf mein Leben nehmen werden, aber ich weiß, dass es derzeit niemanden gibt, für den ich mich so interessiere wie für Sie. Das ist so, seit ich Sie zum ersten Mal gesehen habe. Deshalb schonen Sie sich um Himmels Willen und leben Sie nicht so weiter wie bisher.«
»Wenn ich mich schone, sterbe ich. Was mich aufrecht erhält, ist das fiebrige Leben, das ich führe. Sich schonen, das ist etwas für die Damen der Gesellschaft, die eine Familie und Freunde haben. Wir aber werden fallen gelassen, sobald wir der Eitelkeit und dem Vergnügen unserer Liebhaber nicht mehr dienen können. Und lange Abende folgen den langen Tagen. Ich weiß es nur zu gut. Ich bin 2 Monate bettlägerig gewesen. Nach 3 Wochen kam niemand mehr zu Besuch.«
»Mag sein, dass ich Ihnen nichts bedeute. Aber wenn Sie wollten, würde ich Sie pflegen wie ein Bruder. Ich würde nicht von Ihrer Seite weichen, bis Sie gesund wären. Wenn Sie dann die Kraft dazu hätten, könnten Sie Ihr jetziges Leben wieder aufnehmen, falls Ihnen daran läge. Aber ich bin sicher, Sie zögen ein ruhiges Leben vor, denn es würde Sie glücklicher machen und Ihnen Ihre Schönheit erhalten.«
»So denken Sie heute Abend, weil der Wein Sie schwermütig macht. Aber die Geduld, mit der Sie sich brüsten, würden Sie niemals aufbringen.«
»Gestatten Sie mir darauf hinzuweisen, Marguerite, dass Sie 2 Monate krank gewesen sind und dass ich in diesen 2 Monaten jeden Tag gekommen bin, um mich nach Ihnen zu erkundigen.«
»Das ist wahr. Aber wieso sind Sie nicht heraufgekommen?«
»Weil ich Sie da noch nicht kannte.«
»Hat man denn Hemmungen bei einer wie mir?«
»Man hat immer Hemmungen bei einer Frau. Zumindest ist das meine Ansicht.«
»Sie würden mich also pflegen?«
»Ja.«
»Sie würden jeden Tag bei mir verbringen?«
»Ja.«
»Und sogar jede Nacht?«
»Jeden Augenblick, solange ich Ihnen nicht lästig werde.«
»Und wie würden Sie das nennen?«
»Ergebenheit.«
»Und woher kommt diese Ergebenheit?«
»Aus einer unwiderstehlichen Zuneigung, die ich für Sie hege.«
»Ach, dann sind Sie in mich verliebt. Sagen Sie es nur gleich, das ist viel einfacher.«
»Möglicherweise. Aber auch wenn ich es Ihnen eines Tages sagen muss, so tue ich es gewiss nicht heute.«
»Besser wäre, Sie sagten es mir nie.«
»Warum?«
»Weil dieses Geständnis nur 2 mögliche Folgen haben könnte.«
»Welche?«
»Entweder ich erhöre Sie nicht, dann nehmen Sie es mir übel. Oder ich erhöre Sie, dann haben Sie eine traurige Mätresse. Eine Frau, die nervös ist und krank. Traurig oder fröhlich, aber von einer Fröhlichkeit, die trauriger ist als der Kummer. Eine Frau, die Blut spuckt und die 100.000 Francs im Jahr ausgibt. Das mag für einen schwerreichen Alten wie den Herzog gut sein, aber für einen jungen Mann wie Sie ist es nur lästig. Was man daran sehen kann, dass mich all die jungen Liebhaber, die ich hatte, sehr schnell wieder verlassen haben.